bestimmte Ziele, die wir auch bearbeiten, stehen auch tatsächlich sogar im aktuellen Koalitionsvertrag drin. Also da ist auch ein politisches Interesse und ein politischer Auftrag, zu dem Thema zu arbeiten.
Moin, willkommen bei Tee mit G, dem Podcast von Hamburgs ehrenamtlichen Greenpeace-Mitgliedern. Am Mikro sind heute Gunnar und Johanna.
Leute, endlich gibt's wieder Festivals, Konzerte, Seminare und im Sommer macht's natürlich doppelt Spaß.
Aber zu Großveranstaltungen gibt's natürlich auch eine andere Seite. Viele Leute reisen an, es entsteht ein Haufen Müll und oft sind die extrem energieintensiv.
Eine Handvoll Leute hat 2015 beschlossen, dass sich etwas tun muss, dass Veranstaltungen in Hamburg nachhaltiger sein sollten. Und unser Gast heute ist eine davon.
Willkommen, Lena Hansen vom Netzwerk Green Events. Schön, dass du da bist.
Hallo, ja. Lena.
Hallo Johanna, hallo Gunnar, schön, dass ich hier sein kann.
Okay, wir sind sowieso ein bisschen aufgeregt, dass das Ganze jetzt wieder hier live ist und erlaubt ist, dass wir zu dritt im Studio sein können. Fühlt sich sehr gut an.
Ja, kuschelig, schön warm. Wenn es nicht so sau heiß wäre, würden wir natürlich Tee trinken, not, weil hier im Studio können wir leider nicht. Aber Lena, wenn du einen draußen vor der Tür stehen hättest, welchen würdest du heute trinken?
Ja, gute Frage. Ich bin jetzt zurzeit immer dazu übergegangen, entweder guten Morgen- oder guten Abendtee zu trinken, weil ich mir sicher sein kann, dass morgens Aktivierendes drin ist und abends was Beruhigendes. Und dann wäre ich jetzt wahrscheinlich schon so Richtung guten Abendtee unterwegs jetzt zu dieser Uhrzeit.
So, seit 2011 ist Hamburg ja Umwelthauptstadt und das bedeutet ja auch, dass es ökologische Kriterien gibt für Großveranstaltungen und dass es sie geben muss. Und das war dann ja sozusagen die Geburtsstunde von Green Events. Wie fing das alles genau an?
Ich bin tatsächlich erst 2017 zu dem Netzwerk dazugestoßen, das sich damals auch rund um das Straßenfest Altonale herum oder Kulturfestival Altonale herum gegründet hat. Und zwar in Zusammenarbeit mit der Hamburger Umweltbehörde gab es damals so verschiedene Ansätze, die Altonale nachhaltig zu gestalten und die Erfahrungen, die jetzt in dieser Zusammenarbeit gemacht werden, dann auch in die Öffentlichkeit zu bringen und andere Veranstalter zu inspirieren. Und aus dieser Zusammenarbeit zwischen Altonale und Umweltbehörde hat sich dann ein Netzwerk gegründet aus engagierten Veranstaltern und Veranstalterinnen, die irgendwie Bock hatten, das ganze Thema nach vorne zu bringen und auch gesagt haben, wir müssen uns mehr vernetzen. Wir haben irgendwie für uns schon super gute Erfahrungen gemacht teilweise oder auch schlechte Erfahrungen. Wir müssen uns mehr austauschen. Wir müssen einmal auch irgendwie gemeinsam neue Ideen entwickeln. Also Innovation vorantreiben, sich vernetzen, mehr in die Öffentlichkeit gehen. Das war so damals die Idee, ne?
Und vor allem ist es ja so, dass es, also hätte ich nie gedacht, was für ein riesiger Wirtschaftszweig Veranstaltungen in Hamburg sind. Also es ist ja nicht nur eine nette Idee, das ein bisschen nachhaltiger zu machen, sondern gerade wenn es eine Umwelthauptstadt ist, sollte da ja unbedingt was passieren, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Umwelthauptstadt war Hamburg 2011. So ein Titel oder so eine Bewerbung für eine Umwelthauptstadt bringt dann natürlich, sage ich mal, irgendwie Wind in die Thematik, auch neue Projekte anzugehen. Und so, denke ich mal, war es damals auch bei dem Thema Veranstaltung. Da, wie gesagt, war ich noch nicht dabei. Also insgesamt ist halt Hamburg einfach auch ein Touristenmagnet und macht wahnsinnig viele Veranstaltungen. Gerade im Bezirk Mitte finden super viele Veranstaltungen statt. Das ballt sich hier halt oft auf die sogenannten Premiumflächen, Rathausmarkt, Heiligengeistfeld, rund um den Hafen und so weiter. Aber es gibt ja auch noch die 6 anderen Bezirke in Hamburg, wo auch viele Veranstaltungen stattfinden. Und ja, uns ist wichtig gewesen, dass halt die Veranstaltungen, die stattfinden, und das ist uns natürlich immer noch wichtig oder eine unserer Grundforderungen, nach Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet werden oder zumindest bestimmte Anforderungen an die Veranstaltenden gestellt werden, ökologische und soziale Parameter dann auch einzuhalten und umzusetzen.
Wie groß ist der Wirtschaftszweig Veranstaltung in Deutschland? Die Veranstaltungsbranche ist die 6. Wirtschaftsbranche in Deutschland. Hier sind etwa 1,5 Millionen MitarbeiterInnen beschäftigt. Es werden knapp 130 Milliarden Euro direkt umgesetzt, ein großer und wichtiger Arbeitgeber. Die Gastronomie-, Hotellerie- und Tourismusbranche machen wesentliche Umsätze durch Veranstaltungen. Auch Kommunen, Gemeinden, Städte und Regionen erzielen nennenswerte Anteile ihrer Steuernahmen durch die Veranstaltungsbranche. Deutschland ist dabei weltweit Tagungsland Nummer 2 und Messeland Nummer 1. Jährlich finden hier knapp 180 internationale und nationale Messen mit rund 180.000 AusstellerInnen und etwa 10 Millionen BesucherInnen statt. Jedes Jahr geben Aussteller und BesucherInnen für ihr Messeengagement in Deutschland insgesamt 14,5 Milliarden Euro aus. Durch die Corona-Pandemie ist die Anzahl der Veranstaltungen in den Jahren 2020 und 2021 rapide zurückgegangen, genauso wie die Anzahl der TeilnehmerInnen.
Als du dazugekommen bist, war dein Ziel, aus einem ehrenamtlichen Engagement eine Organisation zu machen, die auch Fördergelder bekommt und Menschen anstellen kann. Wie bist du das jetzt angegangen?
Also ich war dann damals bei der Altonale oder habe die Altonale freiberuflich unterstützt, auch Zusammenarbeit mit der Umweltbehörde und sozusagen in der Strukturierung von den Projekten für die Altonale. Und dazu gehörte dann für mich auch, in den Orga-Kreis von Green Events zu gehen. Der Orga-Kreis bestand damals schon aus Björn, Tore und Helene, die auch alle noch dabei sind, die alle noch andere Jobs machen und Aufgaben haben, aber auch Gründerinnen des Netzwerks sind. Ja, ich habe halt einfach relativ schnell gedacht, okay, hier ist total viel Potenzial drin. Also hier sind super viele engagierte Leute dabei, die Bock haben und Ideen haben, aber es fehlt natürlich irgendwie an Zeit und Ressourcen, also diese ganzen Dinge anzugehen. Und da ich ja sowieso schon mit der Umweltbehörde, mit der Stabsstelle Nachhaltigkeit im Austausch war zur Altonale, habe ich dann im Gespräch mit dem Orga-Kreis und mit der Umweltbehörde dann ein Projektkonzept entwickelt und wie das dann halt so ist, ne, dann irgendwie Meilensteine definiert und Indikatoren vorgeschlagen, Aktivitäten vorgeschlagen, einen Budgetplan rundherum entwickelt und bin dann in die Verhandlungen gegangen, gemeinsam mit meinen Teammitgliedern aus dem Orga-Kreis und dann der Umweltbehörde. Und ja, wir haben da eigentlich, also offene Türen eingerannt, klingt jetzt ein bisschen einfacher, als es war. So einfach war es dann irgendwie natürlich nicht, aber
auf offene Ohren
gestoßen, genau. Mhm. Dann tatsächlich auch Projektförderung bekommen, sodass wir ja dann eine Geschäftsstelle einrichten konnten. Und was auch im Nachhinein, finde ich, ein ganz interessanter Schachzug war, ist, dass wir keinen neuen Verein gegründet haben, sondern uns an eine zu dem Zeitpunkt, sage ich mal, nicht genutzte gemeinnützige Vereinsstruktur angedockt haben. Das ist der Verein Grüner Wirtschaftsrat e.V., der so schon, sag ich mal, eng mit unserem Netzwerk, mit unserem ehrenamtlichen Netzwerk verbandelt war, der schon eine anerkannte Gemeinnützigkeit hatte, die Vereinszwecke auch überschneidend waren mit unseren Netzwerkzielen und wir sozusagen dann diesen ganzen Prozess, einen Verein zu gründen und die Gemeinnützigkeit anerkennen zu lassen und so weiter, übersprungen haben und dadurch ein bisschen
schneller
in die Mittelakquise gehen konnten.
Okay, das heißt, ihr bietet ja auch so eine Art Leitlinien für Veranstaltungen an, ne, damit die versuchen können, ihr ganzes Konzept nachhaltiger zu gestalten. Vielleicht können wir mal drüber sprechen, wie genau das funktioniert. Eine Veranstaltung XY versucht, ihren CO2-Fußabdruck kleiner zu machen. Wo ist da der Haupthebel? Was könnt ihr zuerst erstmal tun?
Also da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Wenn wir jetzt über das Thema CO2-Bilanz sprechen, dann fand ich damals, als ich es das erste Mal gehört habe, total überraschend, dass tatsächlich 30-70% der CO2-Äquivalente, die eine Veranstaltung verursacht, durch Mobilität entstehen. Und das ist natürlich hauptsächlich die Mobilität von den Besuchern und Besucherinnen und dann aber natürlich auch die Mobilität, also die ganze Logistik, die dahinter steht. In Hamburg ist das natürlich weniger Thema als jetzt in Off-Locations, also das Festival auf dem Acker, was stattfindet und wo wirklich alles hingekarrt werden muss und eventuell auch keine Stromanschlüsse vorhanden sind und die Besucher und Besucherinnen weit anreisen müssen. Aber auch in Hamburg ist die Anreise hauptlimitant. Und ein zweites großes Thema, wenn wir jetzt in Richtung Klimabilanz schauen, ist natürlich das Essen. Also Essen gibt es eigentlich auf fast jeder Veranstaltung.
Unbedingt.
Ja. Ja. Und ja, das ist sozusagen so der zweite große Baustein. Und dann geht es aber auch noch um zum Beispiel um die Unterkunft und um die Auswahl der Veranstaltungslocation, also gerade wenn Veranstaltungen jetzt indoor stattfinden, Tagungen, Konferenzen und so, also wie ist der Ort ausgestattet, an dem ich veranstalte. Ich würde aber ganz gerne nochmal was zu dem Leitfaden einmal kurz sagen, weil wir den auf eine besondere Art und Weise entwickelt haben. Also es ist eigentlich, finde ich, nicht so was Besonderes, einen Leitfaden zu haben, weil es gibt auch schon sehr viele, allein im deutschsprachigen Raum gab es damals, als wir angefangen haben, 13 unterschiedliche Leitfäden für nachhaltige Veranstaltungen oder ökologische, umweltfreundliche Veranstaltungen. Mhm. Und jetzt sind noch ein paar mehr dazugekommen in den letzten Jahren. Aber wir haben die Hamburger Handreichung in einem partizipativen Setting entwickelt. Das heißt, wir haben erstmal geguckt, was gibt es schon alles, alles analysiert, was es an Dokumenten gibt, dann Maßnahmenvorschläge daraus generiert und die auf Workshops und dann aber auch zusammen mit Praxispartnern getestet und entwickelt und zugespitzt. Und daraus entstanden ist halt eine Handreichung, die halt mit letztlich 19 unterschiedlichen Veranstaltungen zusammen entwickelt worden ist. Da sind so ganz große dabei, wie der Hamburger Dom oder das Reeperbahn-Festival, aber auch kleinere Veranstaltungen. Veranstaltungen, zum Beispiel das Sommerfest vom ETV oder das Frühlingserwachen im Inselpark. Mhm. Und jetzt haben wir ja sozusagen das Ergebnis endlich vorliegen und ein Riesendokument mit 100 Seiten und 10 Handlungsfeldern, was tolle Tipps gibt.
Ja.
Das Ganze ist auch nochmal digital übersetzt in eine Tatenbank, die man auf unserer Webseite findet. Wir haben ja auch noch diesen Kriterienkatalog daraus entwickelt. Das ist ein Dokument, was wir für die Verbindlichkeit vorschlagen. Und darauf kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal
was da jetzt
zu
gerade
sprechen.
Los ist. Ne? Ja.
Genau, weil wir uns ja wünschen, dass nachhaltiges Veranstalten nicht mehr auf Freiwilligkeit basiert, sondern sich die Rahmenbedingungen in Hamburg auch ändern. Bestimmte Mindestkriterien für alle verpflichtend sein sollen.
Ja, eben. Wir reden ja die ganze Zeit über viel über die Altonale zum Beispiel, wo es recht naheliegend ist, ne, dass sie sich Mühe geben wollen. Was ist mit solchen Veranstaltungen wie jetzt zum Beispiel den Harley Days? Würdet ihr da auf offene Türen stoßen, wenn es hieß, ja, wir würden gerne unseren CO2-Abdruck der Anreisenden und so weiter und dann kein Fleisch bitte auf dem Buffet? Ist das immer so einfach, da an die Veranstalter ranzutreten? Da kommen ja bestimmt dann auch die klassischen Kostenargumente und so weiter.
Ja, die Kostenargumente kommen natürlich immer wieder, auch berechtigterweise, aber bei vielen Einsparungen von Ressourcen sind ja auch tatsächlich Kosten mittelfristig dann niedriger. Ja, das Thema Harley Days, da werden wir tatsächlich häufiger drauf angesprochen, oder auch Cruise Days ist immer so, sowas so von wegen, das müsste ja eigentlich per se verboten werden. Und das ist jetzt nicht meine Position, weil ich mit Verbieten, das ist jetzt, finde ich, nicht so ein konstruktiver Weg der Zusammenarbeit, und wir arbeiten in einem Multi-Akteurs-Setting, das heißt, wir arbeiten mit Bezirksverwaltung zusammen, wir arbeiten mit Fachbehörden zusammen, wir arbeiten halt aber auch mit ganz vielen Dienstleistern und Dienstleisterinnen und Veranstaltungen zusammen, die Standbetreibern, auch Foodtrucks, die auf Veranstaltungen stehen. Und ich finde das dann schon wichtig, dass man da auch die Perspektiven berücksichtigt und auch sozusagen immer so den Weg als Ziel betrachtet. Und auch die Harley Days, obwohl sozusagen der Grundanlass der Veranstaltung jetzt an sich nicht nachhaltig ist.
Nicht unbedingt.
genauso wie jetzt bei den Cruise Days, will ich auch wahnsinnig viele CO2-Äquivalente ausgestoßen werden. Es ist trotzdem so, dass man jetzt im Kleinen Teilbereiche verändert kann und tatsächlich die Institutionen, die diese Feste veranstalten, auch mit uns in Verbindung stehen, um jetzt, also zum Beispiel bei den Cruise Days haben wir jetzt einen Ansatz, Teilbereiche auf Mehrweg umzustellen. Das sind dann schon gute Erfolge, wo auch andere Veranstaltungen auch in anderen Bundesländern gucken, ey, wie machen die das hier eigentlich in Hamburg.
Das heißt, die Resonanz ist auch sehr positiv. Der Trend, würde ich sagen, geht ja auch in die Richtung, und ich würde denken, dass so das Feedback gut ist oder positiv, oder stößt ihr da auch häufiger mal auf Gegenwehr, dass die Leitlinien die falschen sind?
Naja, also mit den engagierten Vorreiterinnen zusammenzuarbeiten ist leicht, weil die haben natürlich Bock und haben eh irgendwie das Eigenmotivation, irgendwie auch Interesse, sich da mehr zu vernetzen und mehr zu machen und auch Input zu bekommen von uns beziehungsweise anderen Leuten aus dem Netzwerk. Und ja, also gerade jetzt, wo es ans Eingemachte geht, also die politische Abstimmung auch der Kriterien, die wir vorschlagen, das soll sozusagen Personalbeschluss dann beschlossen werden. Da wissen wir jetzt auch nicht, haben wir 20 Kriterien jetzt in unseren Vorschlag integriert und mal gucken, was dann am Ende übrig bleibt. Da gibt es natürlich dann schon Gegenwind, wenn es jetzt ans Eingemachte geht. Und wir haben natürlich auch Aspekte in unserer Handreichung und in unserer Arbeit, die zum Beispiel auch die Zielgruppen der Veranstaltungen betreffen. Also wen spreche ich eigentlich an und wer kommt auf unsere Veranstaltung und wer hat Möglichkeiten, an unserer Veranstaltung teilzunehmen. Und da spielen natürlich dann aber auch finanzielle Aspekte eine Rolle. Also klar kann man jetzt nicht die Preise ins Unermessliche erhöhen und irgendwie noch 30 Euro Pfand für das Mehrwegsystem draufschlagen, 5 Portionen Pommes oder so, dann irgendwann ist da natürlich auch mein Limit, was ich irgendwie eine Familie dann auch leisten kann und möchte. Mhm. Und da müssen wir sozusagen einfach Lösungen finden, und ich finde immer ganz wichtig, dass wir halt dazu ermutigen oder auch unterstützen dabei, Sachen auszuprobieren und dann irgendwie mal zu gucken, wie kommt es denn eigentlich an oder wie reagieren die Gäste da drauf oder sind die jetzt wirklich überrascht, wenn es jetzt hauptsächlich oder ausschließlich vegan, vegetarisches Catering gibt und kein Fleisch mehr. Also ich erlebe das dauernd auf Veranstaltungen und da wundert sich mittlerweile keiner mehr drüber. Und deswegen ist es, also finde ich, total gut, da Beispiele zu schaffen.
Seit wann werden Veranstaltungen nachhaltiger? Was hat das angestoßen? Die Klimakrise betrifft uns alle. 2012 hatte sich auch die Veranstaltungsbranche zunächst einen eigenen Nachhaltigkeitskodex unter dem Namen Verpflichtet gegeben. Während im Jahr 2011 nur jedes vierte Veranstaltungsunternehmen in Deutschland angibt, ein Nachhaltigkeitsmanagement implementiert zu haben, sind es in 2015 schon fast die Hälfte der AnbieterInnen. Seit 2017 gilt in Deutschland für Unternehmern mit mehr als 500 MitarbeiterInnen die sogenannte CSR-Berichtspflicht. Sie müssen über Maßnahmen der Nachhaltigkeit informieren. Indirekt sind auch mittelständische Unternehmen betroffen, die gegenüber größeren Unternehmen Rechenschaft ablegen müssen. Leider ist die CO2-Bilanz auf vielen Veranstaltungen in Deutschland dennoch sehr schlecht. Nachhaltigkeit ist aber zunehmend ein Thema. Die Pandemie hat die Branche verändert und birgt neue Chancen. Vor dem Jahr 2020 gab es so gut wie keine virtuellen Veranstaltungen. Mit der Corona-Krise haben diese um 438% zugenommen. Auch verzeichnen VeranstalterInnen deutlich gestiegene Nachfrage beim Thema Nachhaltigkeit. Für rund 4/5 aller befragten VeranstalterInnen spielt die nachhaltige Planung von Veranstaltungen eine zunehmend wichtigere Rolle. Als wichtigste Gründe dafür wurden vor allem die eigene Firmenphilosophie und das persönliche Anliegen angegeben.
Es ist ja auch so, dass du sagst, die Kommunikation ist extrem wichtig. Also zum Beispiel, wenn man am Buffet kleine Schildchen aufstellt neben den einzelnen Dingen, die man essen kann, wo drauf steht, wie viel CO2 das Ganze mit sich bringt, ist es ja auch am Buffet immer eine gute Chance, mit Leuten in Kontakt zu treten und ein bisschen darüber zu sprechen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Zum Beispiel, warum keine Currywurst angeboten wird. Warum ist es so wichtig, diese Kommunikation positiv und nach vorne zu gestalten?
Also Kommunikation ist eins unserer 10 Handlungsfelder. Mhm. Und wir haben natürlich, also ich muss dazu sagen, dass wir jetzt diesen Testlauf der Handreichung in der Corona-Phase gemacht haben mit den Veranstaltenden. Und da die meisten Veranstaltungen ja nicht stattgefunden haben, haben wir halt sehr viel zum Thema Organisationsführung gearbeitet. Also wie ist meine Organisation überhaupt aufgebaut und strukturiert. Aber auch zum Thema Kommunikation. Und es ist dabei aufgefallen, dass eigentlich viele von unseren sogenannten Zukunftsveranstalterinnen schon total viel machen, aber darüber überhaupt nicht reden. Weil sie auch Sorge haben vor Greenwashing oder auch wissen, oh, ich bin noch nicht perfekt und deswegen will ich jetzt nicht das, was ich schon gut mache, in die Öffentlichkeit tragen. Mhm. Und da sagen wir, das ist eigentlich total wichtig, auch darüber zu reden, was man schon gut macht. Und der Schlüssel, um Greenwashing zu vermeiden, ist ehrlich und transparent zu sein, auch mit Fehlern beziehungsweise Sachen, die man noch nicht gut macht. Ja? Und das zweite Thema, also abgesehen von der sozusagen allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit und da halt auch Nachhaltigkeitsthemen zu platzieren, um andere auch zu inspirieren, ist das ganze Thema Besucherinnenaktivierung. Und das wäre zum Beispiel das, was du auch gerade vorgeschlagen hast. Also CO2-Äquivalente von unterschiedlichen Gerichten an einem Buffet zu platzieren, um ja die Menschen auf der Veranstaltung letztlich aufzuklären darüber und ihnen auch die also auch Alltagshandlungswissen zu erlangen. Ja?
Mhm. Und auch vielleicht ein Bewusstsein zu schaffen.
Bewusstsein zu schaffen, genau. Und also jetzt gerade beim Thema Ressourcenverbrauch, wenn man eine energieautarke Veranstaltung machen will, wie jetzt das Food Tour 2, dann müssen alle irgendwie auch mitmachen, damit es funktioniert. So, ne? Also da ist sozusagen einfach jede Kaffeemaschine oder jeder Wasserkocher oder jedes Bügeleisen, was da irgendwie vor Ort angeschlossen wird, halt. Bügeleisen, ja, hatten wir mal auf der Altonale so zum Thema Textilien und so Workshops.
Okay, ich dachte gerade, hä?
Wie gewinnt ihr die Energie dort?
Also da werden Solarpaneele aufgestellt, wirklich großflächig Solarpaneele und natürlich so ausgerichtet, dass sie auch optimale Sonneneinstrahlung haben. Das kann man natürlich nicht machen unterm Baum, ne, wenn man irgendwie im Schatten veranstaltet. Erklärt sich von selber. Und Fahrrad, ja. Fahrradpower, Pedalpower Stations tatsächlich.
Da können
tatsächlich
alle wieder mitmachen. Ja, ja, genau. Es gab noch so ein Konzert, ich glaube auch hier in Hamburg sogar. Da haben sie dann sie haben Unplugged gespielt und die Fahrradfahrer haben dann nachher die Energie dazu gebracht, damit es dann noch ein bisschen lauter wurde und die Leute mitfeiern konnten.
Ja, naja, übers Treten wird halt Strom erzeugt, ne? Also genau, und je mehr Leute treten und je schneller sie treten, desto mehr Strom wird erzeugt. Und Futur 2 ist tatsächlich eine Bühne komplett über Pedal Power betrieben. Und ja, wenn sich nicht genügend Leute zum Treten finden, dann wird die Musik ganz leise oder läuft dann unverstärkt.
Und dann gibt es ja auch viele Festivals, also beim Dogville kenne ich es zum Beispiel, da wo man quasi ausdrücklich davor gewarnt wird, schon auf der Homepage mit dem Auto anzureisen, wo es einfach keine Parkplätze geben wird. Und da kommt die Fahrradgarderobe zum Einsatz. Kannst du einmal erklären, was das genau ist?
Die Fahrradgarderobe, die hat unter anderem meine Kollegin Helene mitgegründet, die auch bei uns im Orga-Kreis ist. Und das Dogville nutzt die, aber eine andere Veranstaltenden auch in Hamburg. Das ist quasi so ein bewachter Fahrradparkplatz, der extra aufgebaut wird und wo Gäste dann ihr Fahrrad abstellen können und keine Sorge haben müssen, dass es geklaut wird. Und das ist halt einfach ein Anreiz, um die sozusagen Attraktivität der Fahrradanreise dann zu erhöhen. Und Genau, das ist sowieso irgendwie ganz wichtig, dass man, also hier in Hamburg ist ja sowieso Anreise mit dem Auto oft unattraktiv. Tatsächlich kommen auch, also wohl selbst zum Hamburger Dom nur 2% der Gäste mit dem Auto.
Aha, okay.
Ja, genau, aber trotzdem immer wieder auch in die Kommunikation einbinden, gleich sagen, kommt nicht mit dem Auto, kommt mit dem Fahrrad. Wenn nicht, kommt mit dem ÖPNV. Hier ist die nächste Stadtratstation. Ansonsten nutzt den Shuttle.
Und Stichwort Hamburger Dom, das ist ja so eine Hamburger Urveranstaltung, wo man jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht denken würde, die schreien Hurra, wenn der Mehrwegbecher kommt. Habt ihr da gute Erfahrungen gemacht? Was habt ihr da losgetreten in diesem Beispiel?
Genau, der Hamburger Dom ist auch eine unserer Partnerveranstaltungen. Also die sind auf jeden Fall auch engagiert mit dabei in dem Prozess und findet ja jetzt auch wieder statt. Frühlingsdom hat stattgefunden, bald ist wieder Sommerdom. Und ja, da arbeiten wir jetzt zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Also das ganze Abfallthema ist ja auch ein Riesenthema beim Dom. Da geht es aber vor allem auch um die Mülltrennung im Backend, also der ganzen Schausteller und Schaustellerinnen, wo die ihren ganzen Kram eigentlich lassen. Da ist schon relativ viel in Mehrwegsystemen angeboten, weil da halt viele Großgastronomen sind auf dem Dom. Aber es geht da auch um das Thema Kommunikation, um das Thema CO2-Bilanz. Und
da braucht es aber einige Solarpanel, um dann die ganzen Blinklichter anzukriegen von den Schiffsschaukeln und was es da so Schönes gibt.
Ja, also Energie, Autarkie werden wir wahrscheinlich da nicht erreichen.
Und es braucht noch einige
Radfahrer. Ist auch kein Ziel. Ja, aber der Dom läuft auf Ökostrom und das ist auch echt eine tolle Entwicklung in Hamburg. Das war nämlich vor ein paar Jahren noch gar nicht möglich, dass sich Veranstaltungsstrom, also dass man, wenn man als Veranstalter Veranstaltungsstrom bezieht, den Energieanbieter frei auswählen konnte.
Aha, okay.
Und das geht halt mittlerweile und wird jetzt auch von vielen Veranstaltungen genutzt. Also die Altonale war da auch so ein Pionierveranstalter. Und der Dom läuft über Ökostrom, der Christopher Street Day zum Beispiel auch jetzt mittlerweile. Und ja, das macht natürlich für die CO2-Bilanz auch schon richtig viel aus.
Das ist ja eine sehr positive Entwicklung, ja super.
Ja, hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte vor allem nicht gedacht, dass die Zusammenarbeit mit der Stadt sich ja anscheinend ganz gut gestaltet, oder? Also es geht ja auf jeden Fall voran. Da ist ein großes Interesse, Dinge anzuschieben, so wie sich das anhört.
Ja, genau. Bestimmte Ziele, die wir auch bearbeiten, stehen auch tatsächlich sogar im aktuellen Koalitionsvertrag drin. Also da ist auch ein politisches Interesse und ein politischer Auftrag, zu dem Thema zu arbeiten. Und ansonsten haben wir halt wirklich mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Akteuren zu tun und gerade auf Bezirksebene. Also wenn wir jetzt nochmal auf dieses Genehmigungsthema kommen. Also wenn die Kriterien verpflichtend werden, müssen sie natürlich auch gewisserweise kontrolliert werden. Und da haben die Bezirke natürlich aktuell echt Sorge, dass sie das personell stemmen können. Also neue Aufgaben, irgendwie keine Zeit und so. Ne? Also da müssen wir jetzt mal gucken, wie sich das entwickelt. Das können wir natürlich auch nur bedingt beeinflussen. Haben wir da viel auch Interesse und positive Resonanz. Und es geht ja auch um die Veranstaltung der Stadt. Also man muss ja auch mal sagen, die Stadt sollte natürlich auch mit gutem Beispiel vorangehen. Also auch die Stadt und die ganzen stadteigenen Unternehmen veranstalten ja teilweise echt viel. Also in den letzten Jahren war ja auch sehr viel auf digitaler Ebene. Tagungen, Konferenzen, Senatsempfänge und so weiter und so fort. Mhm. Ne? Also da hat auch die Stadt ein ganz schön großes Auftragsvolumen, was auch irgendwie noch nachhaltiger investiert werden könnte.
Genau, jetzt gerade setzt ihr euch ja dafür ein, dass die Stadt ihre Sondernutzungsgenehmigung für Flächen, also zum Beispiel für Festivals, Veranstaltungen, überarbeitet und 20 Kriterien, die ihr aufgestellt habt, mit einbezieht. Kannst du was darüber erzählen, warum das so wichtig ist?
Wir wollen halt, dass nachhaltiges Veranstalten die neue Normalität wird, ne? Und nicht die Ausnahme. Und wir wollen halt auch nicht, dass es sozusagen nachhaltige Akteurin einen Wettbewerbsnachteil haben, weil sie höhere Kosten haben oder immer so die Paradiesvögel oder sowas sind, ne?
Ja,
sondern dass es halt einfach auf allen Veranstaltungen Standard wird, also zumindest so ein bestimmtes Mindestsetting. Und genau dafür haben wir jetzt 20 Maßnahmen vorgeschlagen, das hat auch gemeinsam erarbeitet, das mit allen möglichen Partnern, mit denen wir in den letzten Jahren zusammengearbeitet haben. Und das ist einfach wichtig, damit sich für alle was ändert und nicht nur für Einzelne. Und es wird natürlich immer noch die besonders Engagierten geben, die auch total wichtig sind, um so den Wind in die Segel zu blasen. Es gibt natürlich viel mehr zu machen, als wir da gerade vorschlagen. Also unsere Handreichung hat halt fast 100 Maßnahmen und wir schlagen jetzt 20 vor. Und das wäre halt ein toller Erfolg, wenn sich davon, sage ich mal, so 15 tatsächlich verbindlich dann an die Sondernutzungsgenehmigung und an die Veranstaltungen der Stadt knüpfen würden. Das wäre schon ein toller Erfolg. Ja, und ein weiteres Ziel oder eine positive Entwicklung ist auch, dass jetzt Zuwendungen, die Veranstaltungen erhalten, also öffentliche Förderung, auch teilweise schon an Nachhaltigkeitskriterien oder halt auch unsere Green Events Kriterien geknüpft werden. Also
toll, das, was ihr da auf den Weg gebracht habt, klingt sehr vielversprechend. Ich werde demnächst auf allen Veranstaltungen darauf achten, wo die Solarpaneelen rumstehen. Und
ich gehe aufs Fahrrad, definitiv.
Ja, ich gehe aufs Fahrrad. Also für die E-Gitarre mache ich alles.
Sehr gut.
Okay.
Ja, wir kommen langsam zum Ende und wir haben traditionelle Sätze, die wir anfangen und du einmal beenden darfst. Das heißt also, wir sprechen den ersten Teil und du darfst den dann beenden. Und Johanna, du fängst einfach mal mit dem ersten an.
In meiner Traumvorstellung wäre die nachhaltige Veranstaltung der Zukunft.
Setzt auf jeden Fall Ökostrom um, Kommunikationsmaßnahmen für eine nachhaltige Anreise, hat ausschließlich vegetarisches Bio-Catering und überlegt sich bei der Veranstaltungsplanung, wie sie möglichst viele Menschen aus unterschiedlichen Schichten erreicht.
Mhm. Sehr gut. Vor 5 Jahren hätte ich nicht gedacht, dass Green Events mal
ja so groß wird irgendwie und mit so vielen Leuten zusammenarbeitet und so viel Aufmerksamkeit auch bekommt. Ja.
Sehr gut.
Mein Traumstand auf einer Veranstaltung
interagiert auf jeden Fall mit den Menschen. Also ist jetzt kein Infostand, sondern ein Mitmachangebot, die irgendwie bei den Menschen ein bisschen mehr hängen bleiben als Infomaterial und hat natürlich keine Giveaways und flyert wild durch die Gegend.
So, über Nachhaltigkeit reden ist so wichtig, weil
es uns alle was angeht und weil wir auch alle mitmachen sollten und das einfach
Standard
notwendig ist. Genau.
Und letzter Satz, hoffentlich ist Hamburg in 10 Jahren
Vorreiter für nachhaltige Veranstaltungen.
Und wieder Umwelthauptstadt vielleicht.
Oder klimaneutral.
Noch besser, vielleicht in 5 Jahren. Ja, ihr macht auf jeden Fall einen großen Schritt. Toll, dass du hier warst. Vielen Dank für das Interview. Wir sind jetzt wieder ein Stück schlauer.
Ja, allerdings.
Und wer euch unterstützen möchte, der geht wohin?
Naja, der geht auf unsere Webseite greeneventshamburg.de und findet da auch die Datenbank, wo nochmal alles Mögliche erklärt wird, vertieft wird, auch Dienstleister zu finden sind, die wir empfehlen für Veranstaltungen und Tutorials und Co. Also da ist wirklich super viel Info drauf und das wird mir auch stetig ausgebaut. Und ansonsten natürlich auch gerne zu unseren Netzwerkveranstaltungen kommen, also beim Newsletter anmelden, dann kriegt man auf jeden Fall alles mit.
Sehr, sehr gut. Vielen Dank, dass du da warst, Lene Hansen von
Toll.
Green Events.
Ja, vielen Dank.
Wir drücken
Dank.
Euch die Daumen für die 20 Kriterien im Senat. Und ja, trink deinen Tee und hab einen schönen Abend.
Yay,
ciao.
Vielen Dank. Tschüss, Lena.
Danke, jetzt.
Tschüss.
Ciao.
Tee mit G, der Podcast von Ehrenamtlichen der Hamburger Greenpeace-Gruppe. Spannende Gäste plaudern bei ihrem Lieblingstee über ihren Beitrag zum Klimaschutz. Hast du Lust mitzumachen? Dann werde bei uns in der Hamburger Gruppe aktiv. Mehr Infos findest du auf greenpeace-hamburg.de.